So, herzlich willkommen bei Spielmacher. Fußball von allen Seiten, produziert von 360 Media. Ein paar Mal schlafen noch und dann ist Fußball-Weltmeisterschaft. Die Fußballuhr dreht sich immer ein bisschen schneller als die Wanduhr zu Hause. Auch das ist typisch Fußball und wir ordnen das alles ein mit Menschen, die sich einfach richtig gut auskennen im Fußball. Und heute haben wir einen Gast am anderen Ende der Welt sozusagen im WM-Land. Er war Weltmeister, Europameister, Bundestrainer, Welttorjäger, Bundesliga-Torschützenkönig, in Deutschland gespielt, in England, in Italien, in Frankreich und war Sportchef beim Sommermärchen 2006. Herzlich willkommen, Jürgen Klinsmann.
Ja, hallo nach Deutschland. Hallo, grüß dich.
Schön, dass es klappt. Wir freuen uns sehr. Bei uns ist es 18 Uhr. Ich glaube, bei dir ist es 10 Uhr morgens. Und die erste WhatsApp habe ich bekommen von dir. Da war es umgerechnet 5.30 Uhr bei dir. Ist das deine normale Aufstehzeit?
Ja, das ist normal. Also 5.30 Uhr, 6 Uhr fange ich den Tag an.
Wahnsinn. Was, gehst du dann schwimmen in Huntington Beach oder was machst du dann?
Na, dann lasse ich erstmal die Hunde raus. Und ja, und dann hole ich mir meinen ersten Kaffee und starte den Tag so lange. Also ich war eigentlich immer Frühaufsteher. Das hat sich so ergeben. Ja.
Gut, 5.30 Uhr ist natürlich eine echt starke Zeit. Warum magst du Amerika oder besser, warum magst du die Westküste so sehr, Jürgen?
Ja, ich bin schon als junger Kerl, also zwar ja, als meine Karriere noch ganz normal lief, immer gern nach Kalifornien gereist. Kalifornien hat mir immer irgendwie gut getan. Ich mag das Klima natürlich, die Philosophie, die Auffassung. Sie sind durs, also sie machen gerne, sie leben im Jetzt und Morgen. Also da wird nicht großartig diskutiert, was war gestern oder was war in der Vergangenheit. Du musst dich eigentlich für nichts rechtfertigen, wenn du was anderes machen willst. Also wenn ich morgen eine Bäckerei aufmache, dann fragt mich keiner warum, sondern dann sagen sie einfach, ja super, dann sind wir mal gespannt auf das Brot. Und sie haben einfach eine Kultur des stetigen nach vorne Gehens. Gerade speziell Kalifornien ist so ein bisschen dieser Fleck. Und mir hat es immer gut getan. Und dann habe ich irgendwann mal zum Ende meiner Karriere hin dann meine Frau kennengelernt, lustigerweise in der Schweiz, die aus Kalifornien stammt. Und so kam dann auch später die Entscheidung, als der Sohn auf die Welt kam in München damals, dass wir gesagt haben, nach der Karriere gehen wir nach Kalifornien.
Das ist ja interessanter Satz von dir, weil du sagst, in den USA muss man sich oder gerade in Kalifornien muss man sich für nichts rechtfertigen. Das ist ja diametral zu dem, was man als Bundestrainer machen muss. Man muss sich ja für alles rechtfertigen.
Ja, als Bundestrainer mit Sicherheit. Und deswegen habe ich auch die zwei Jahre, die ich Bundestrainer sein durfte, da zum 2006 Sommermärchen hin, bin ich, glaube ich, über 40 Mal hin und her geflogen, weil ich wollte immer einfach entziehen, dass ich mich jeden Tag für alles rechtfertigen muss, weil das kostet natürlich unglaubliche Energie und so habe ich mich von dem befreit und bin halt viele nur im Flieger unterwegs gewesen, aber ich konnte dann die Dinge ein bisschen mehr aus der Distanz betrachten, beurteilen. Natürlich war ich immer im engsten Kontakt mit Jogi Löw, Oliver Bierhoff, Randy Köpke, denn wir waren ja so ein Vierergespann, dass das nach vorne getrieben haben und das war perfekt, einfach perfekt für dieses Projekt damals aber es hat natürlich auch viel Energie gekostet, ne? Gerade die Flüge mit der Zeit und dem Zeitunterschied und allem drum und dran. Aber es war richtig so und ja, das sind dann halt praktisch so Gedanken, die man sich macht über die Art der Arbeit, wie man am effektivsten sein kann, wie man am meisten praktisch rausholen kann aus dem jeweiligen Projekt. Und damals war das halt, denke ich mal, die richtige Entscheidung.
Das ist ja schon 20 Jahre her, spannenderweise. Also es ist ja Wahnsinn, wie viel Zeit dazwischen ist. Glaubst du, das war ein Riesenthema damals? Warum ist Jürgen Klinsmann nicht in Deutschland? Es wurde ja hoch und runter diskutiert. Also jeder hatte ja seine Meinung. Glaubst du, dass das heute auch noch so wäre?
Ich denke schon, ja. Also ich denke schon, dass wenn du Bundestrainer bist, du einfach drauf gefasst machen musst, praktisch jedem Rede und Antwort zu stehen, jeden Tag. Ich denke, es ist natürlich einfacher, wenn jetzt die WM außerhalb Deutschlands dann stattfindet. Also wenn jetzt gut, die letzten WMs waren dann Russland, waren Katar, jetzt ist es Mexiko, Kanada und die USA. Dann ist man da praktisch nicht im WM-Land selbst dann drin. Damals war es schon extrem, weil wir haben uns ja alle sowas von riesig auf diese WM 2006 gefreut und da waren so viele Fragezeichen da, es war ein Umbruch der Mannschaft da und da war natürlich, die Stimmung war explosiv, sage ich jetzt mal, für zwei Jahre. Und ich denke, das war dann schon noch ein bisschen ein anderes Extrem. Aber generell, das ist Teil auch deiner Arbeit, dass du praktisch immer Antwort stehen musst für das, was du tust, weil du halt der Bundestrainer bist. Und du bist der Bundestrainer neben 83 Millionen anderer Bundestrainer. Und das ist zum einen was Schönes, das dich mit Stolz erfüllt, zum anderen natürlich auch ein bisschen anspannend so über die Zeit hinweg.
Ja, das ist ja so in Deutschland. Also der Satz, da gibt es 80 Millionen Bundestrainer, der schwingt dir immer mit. Bist du denn heute auch immer noch so ein kleiner Bundestrainer? Also so von außen, wie es sonst die anderen bei dir waren?
Ja klar, also das ist ja logisch. Jetzt wirst du wieder zum Fan, also nach deiner Arbeit, getanen Arbeit. Und du denkst dann, okay, über die und die Spieler nach, die jetzt nominiert werden. Du denkst über die Mannschaft nach, du denkst natürlich über den Stab nach, der das umsetzt. Denn DFB hat sich ja auch neu aufgestellt über die Jahre hinweg. Also 20 Jahre, da passiert im Fußball vor allem sehr, sehr viel. Und da von der Fanbetrachtung her, ja, diskutierst du die Dinge mit deinen Freunden, mit deinen ja, Leuten, über die du immer über Fußball redest, genauso wie zu der Zeit, als du selber Bundestrainer warst. Und deswegen, ja, das ist normal. Aber Öffentlichkeit scheue ich da schon ein bisschen. Also ich mache das nicht so öffentlich.
Okay, aber deine Freude damals als Bundestrainer, sich auf eine Heim-WM zu freuen und jetzt als Halbamerikaner sich auf eine WM in den USA unter anderem zu freuen, wie unterschiedlich oder wie gleich ist das?
Ja, ich denke, also als Bundestrainer ist es schon ein anderes Extrem. Also du stehst in der Verantwortung und du willst natürlich auch Weltmeister werden. Du bist verantwortlich für eine Mannschaft, die schon viermal Weltmeister wurde. Und die Erwartungen in Deutschland sind immer die höchsten und dem möchtest du als Trainer dann auch gerecht werden und daran bastelst du jetzt die ganze Zeit Tag und Nacht und wachst wahrscheinlich auch auf mehrere Male die Nacht über und denkst drüber nach, was du jetzt vielleicht doch noch anders machst oder ja und was alles auf dich zukommt. Na, jetzt bin ich außenstehend und bin total entspannt, kann gut durchschlafen und ja, diese Weltmeisterschaft, die da auf uns zukommt, diesen Sommer, die ist natürlich eine besondere, weil, gut, ich lebe jetzt in den USA fast 30 Jahren, dahingehend auch. Und mein Sohn hat alle Jugendnationalmannschaften durchlaufen als Torhüter und ist mit im erweiterten Kader der US-Mannschaft für diese WM. Ist ja dann auch nochmal super spannend, ob er es schafft, in diesen Kader dann reinzukommen. Und dann natürlich auch voller Vorfreude, sage ich jetzt mal, dass diese WM etwas Tolles wird, dass diese WM, die in der Größe so noch nie stattgefunden hat, mit 48 Mannschaften, dann auch wirklich ein tolles Turnier wird. Dann natürlich auch mit großen Distanzen nach Kanada hoch, nach Mexiko runter. Und dann natürlich leben wir gerade in einer Zeit, wo es drunter und drüber geht, gesellschaftspolitisch, was gar nicht einfach ist für niemand auf der Welt. Und deswegen, ich wünsche mir einfach, dass es alles friedlich wird, dass es alles weltoffen wird, dass es wirklich viele, viele zigtausende Fans in die USA, Mexiko und Kanada lockt, ihre Mannschaften zu unterstützen, dass es da gar keine Probleme gibt mit Einreise und allem drum und dran, was wir alle täglich verfolgen in den Medien. Also das wird schon eine ganz, ganz spannende Geschichte.
Aber weil du es gerade ansprichst, dein Sohn spielt ja in Italien Serie B, Cesena, und du bist ja jetzt Spielervater sozusagen und bangst mit und hoffst mit und kannst dich jetzt auch in das Umfeld derer gut reinversetzen, die dann gehofft haben, sie werden nominiert. Also es ist ja gerade Länderspielpause, die Spiele Schweiz und Ghana stehen an. Jetzt ist das letzte Aufgebot vor der WM irgendwie. Also wer ist jetzt dabei, wer ist nicht dabei, wer springt noch auf? Also wie gut kannst du dich jetzt reinversetzen sozusagen von der Außenposition, wenn der Anruf kommt oder nicht kommt?
Ich denke, ich kann mich gut reinversetzen, weil das sind natürlich ganz, ganz prickelnde Themen, aber auch sehr, sehr anspruchsvolle und schwierige Themen, vor allem natürlich für den Trainer, den Cheftrainer, ne? In dem Fall Julian Nagelsmann, der den Jungs dann sagen muss, letztendlich kurz, ich denke mal, irgendwann Ende Mai wird es denen sagen, wer dann letztendlich in einem 26er Aufgebot ist und wer nicht. Ne? Und diese Anrufe zu machen, da kann ich mich sehr, sehr gut dran erinnern, kurz vor der WM 2006 in Deutschland, den Jungs zu sagen, dass sie es nicht geschafft haben in den Kader, da, also da wurmt's brutal in dir drin. Das tut dir unglaublich weh und unglaublich leid, weil es haben alle verdient, da hinzugehen, weil sie sind ja Nationalspieler. Sie haben ja schon Länderspiele auf dem Buckel und da jemand zu sagen, du pass auf, aber da nehme ich jemand anders mit und da habe ich so entschieden oder wir Trainer haben so entschieden, dann, das tut dir auch wirklich im Herzen weh.
Aber vielleicht kannst du uns das noch mal ein bisschen erläutern. Also, weil du sagst, du wachst das auf, hast vielleicht noch eine bessere Idee und wägst ab, ist jetzt vielleicht der besser oder das System besser. Lässt einen das dann 24 Stunden am Tag nicht los, diese Gedanken, oder wie schafft man sich einen Freiraum?
Also den Freiraum musst du dir schaffen in irgendeiner Form, aber es lässt dich nicht los, Sebastian. Es lässt dich nicht los, weil das sind natürlich, also diese Entscheidung, jemanden nicht mitzunehmen zu einer Weltmeisterschaft, der es eigentlich vielleicht von außen betrachtet her, von vielen auch Fans betrachtet her, verdient hätte, da hinzugehen, aber der passt halt vielleicht gerade in dem Moment nicht in dein Puzzle rein, das du selbst mit deinen Trainern zusammen getragen hast. Das ist unglaublich schwer und das beschäftigt dich, weil das wird ja auch den Kerl für sein Leben lang beschäftigen, dass er da im letzten Moment den Sprung nicht geschafft hat in den Kader. Bei uns war es ein 23er Kader, glaube ich, 22 oder 23. Und jetzt hat er drei mehr zur Verfügung, Plätze, die er mitnehmen kann. Aber ja, das tut dir einfach in der Seele weh. Ich habe ein Beispiel vor Augen, wie zum Beispiel Guido Buchwald, der mit mir 90 Weltmeister wurde, der 86 praktisch diese Geschichte durchgemacht hat. Da wurde im letzten Moment nicht von Franz Beckenbauer nominiert für die WM in Mexiko 1986. Und das hat ihm unfassbar wehgetan. Da war mein Mitspieler beim VfB Stuttgart zu der Zeit. Und dann habe ich praktisch dann 2006 diese Entscheidung mit dem Yogi und Köppi und Oliver Bierhoff dann machen müssen. Ja, also das sind dann schon, also da bist du dann schon fix und fertig nach den Telefonaten, die du dann führst mit den Jungs. Da brauchst du erstmal einen Moment Ruhe, um das zu verarbeiten.
Jetzt ist es zwar bei Julian Nagelsmann so, und vielleicht kannst du uns kurz sagen, ob das heute noch extremer ist. Also es wird natürlich auf alles geachtet. Klar, der Kader steht, der wird dann nominiert, aber es wird auf jedes Augenzucken, es wird zwischen den Zeilen gelesen, wie agiert er, wie spricht er über die Spieler, die mitgenommen werden, wie spricht er über die Spieler, die er draußen lässt oder erstmal nicht mitnimmt. Also die Nuancen dazwischen, also gesagt, gemeint, gemeint, gesagt. Also ist das noch extremer als
Ich
früher?
denke schon, ja. Ich glaube, jetzt mit der Veränderung auch der Medienlandschaft, vor allem mit Social Media natürlich, wo alles interpretiert wird, jede Mimik, die du hast im Gesicht und wie du das sagst und wie du es rüberbringst, da wird natürlich unglaublich viel hineingedichtet. Dann nicht nur von den, ich sage jetzt mal, den normalen Journalisten, dem Sportjournalismus, sondern es haben ja so viele Leute mittlerweile ein Gewicht, Influencers und die auf anderen Plattformen praktisch dann ja, Verbindungen haben zur Masse, zu den Lesern, zu den Zuschauern, auf diesen ganzen sozialen Medien. Es hat es nochmal, ich würde sagen, multipliziert in der Form. Ja. Wie das Echo ist auf deine Entscheidungen, auf deine Art und Weise, wie es dann rüberbringst und wie du es dann auch rübergibst. Aber ich glaube, da musst du dich einfach davon lösen. Und das macht ja auch Julian mit Sicherheit, weil er weiß, das Echo ist riesengroß in einem fußballverrückten Land wie Deutschland. Und letztendlich, er wird die Entscheidungen treffen, er wird dazu stehen zu den Entscheidungen. Und dann wird sie auch, die Zeit geht ja dann mit dir weiter, dass du irgendwann dann da bist, in den USA, und das Turnier dann irgendwann dann losgeht. Und dann hast du dich schon lange, denke ich mal, auch losgemacht von all diesen Dingen, all diesen Querfeuern und anderen Meinungen und dem Ganzen. Also ich konnte das eigentlich relativ gut ausblenden. Ich habe dann auch während dem Turnier gar nichts mehr gelesen, auch ganz wenig Fernsehen geschaut. Natürlich haben wir ein bisschen mitbekommen, was da langsam abläuft während der 2006 WM mit den Feiern überall in den Straßen und es wurde zum einmaligen Fußballfest. Aber als Trainer bist du schon ein bisschen in deinem Tunnel drin. Du willst einfach schauen, dass all dein Fokus da auf die Mannschaft konzentriert ist, auf deinen internen Stab und dann gehst du von Spiel zu Spiel.
Vermisst du die schlaflosen Nächte?
Nein, also mir geht es wirklich blendend. Also ich bin zufrieden mit dem, wie sich mein Leben entwickelt hat. Viele haben oft gefragt, warum bist du dann gegangen 2006? Und es war einfach, ja, es war einfach für mich war es ein guter Moment, wieder sich zurückzuziehen. Ich war ein bisschen überdreht auch mit dem Ganzen. Das hat mich alles so ein bisschen überwältigt. Aber letztendlich bin ich wirklich glücklich mit dem, wie die Jahre dann verliefen, auch danach. Natürlich bin ich großer Deutschland-Fan, Und als man dann 2014 Weltmeister wurde, war ich super, super stolz, unglaublich stolz auf den Stab, auf die Spieler, alle, die es geschafft haben. Aber zu dem Zeitpunkt war ich dann auch schon mittlerweile Trainer der US-Nationalmannschaft, durfte das Abenteuer erleben für fast 6 Jahre und habe dann halt meinen Weg ein bisschen anders zusammengebastelt. Aber du wirst immer Fan bleiben, das ist einfach normal.
Skizziere mal kurz deine Vita, Jürgen, weil da so viel drin ist, damit auch alle, die uns hören und sehen, wissen, wo du alles oder wo du überall gespielt hast und was du alles schon gemacht hast in deiner zumindest Profikarriere oder auch in den Anfängen. Also 1964 geboren in Göppingen, dann für Gingen und Geislingen und die Stuttgarter Kickers gespielt, dann natürlich bei den Kickers Profi geworden, dann VfB Stuttgart, Inter Mailand, Monaco, Tottenham, Bayern, dann München, Sampdoria Genua, Weltmeister, Europameister, Bronze bei Olympia, zweimal UEFA-Cup-Sieger, deutscher Meister, Welttorjäger, Bundesliga-Torschützenkönig, Deutschland-Fußballer des Jahres 88 und 94, Englands-Fußballer des Jahres 1995, Bundestrainer, dritter Platz beim Sommermärchen, dann die Bayern trainiert, Nationaltrainer der USA, Hertha trainiert, Nationaltrainer von Südkorea, Trainer des Jahres 2006 und so weiter und so weiter und so weiter. 108 Länderspiele, 11 Tore bei Weltmeisterschaften. Wenn man das alles so kompakt hört, da ist ja ganz schön viel drin in Jürgen Klinsmann.
Also ich bin unendlich dankbar für jede Station, die ich machen durfte und für jedes Abenteuer, das ich starten durfte. Und für mich war der Fußball eigentlich durchweg durchs Leben hinweg so eine Art Türöffner. Na, ich durfte ins Ausland gehen, ich durfte nach Italien gehen, wo die Creme de la Creme damals gespielt hat, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, mit Diego Armando Maradona, Careca, Lothar Matthäus, André Breme waren schon da, als ich hinging, Rudi Völler war dann da und da wollten alle nach Italien. Und dann bin ich nach Frankreich, hatte 2 tolle Jahre mit Arsène Wenger als Trainer, bis zum Halbfinale in der Champions League mit dem kleinen AS Monaco. Dann durfte ich weiter nach England, wurde dort Fußballer des Jahres, hatte eine Mega-Saison mit Tottenham, hatte keine Ahnung, was Tottenham eigentlich bedeutet, als ich da hinging. Und als ich dann dort empfangen wurde, es war wirklich also ein Erlebnis. So. Und so kamen all diese Stationen, ob das dann auch der FC Bayern mit dem FC Hollywood so in Verbindung, wo es drunter und drüber ging, in der Kabine, außerhalb, überall. Und dann die Trainerkarriere genauso. Das sind alles so Stationen, die ich machen durfte. Also aufgrund dessen, dass ich in der Fußballwelt unterwegs bin oder war. Und zwischendurch habe ich mich weitergebildet, habe auch meinen Betriebswirt gemacht in einer Online-Universität und dann war ich auf einmal in Korea für ein Jahr, wo es auch also wirklich abenteuerlich zuging. Aber der Fußball ist einfach so fester Bestandteil des Lebens, dass ich, egal in welcher Funktion, jetzt mache ich für die FIFA die Technical Study Gruppe, das ist eine Gruppe an Trainern, die praktisch die gesamte WM analysieren wird, alle 104 Spiele runterbricht in Details. Und so hat der Fußball immer wieder die Türen aufgemacht. Und ich möchte keines dieser Kapitel möchte ich missen. Also positiv wie negativ. Ich glaube, du musst auch viele negativen Dinge auch mal erleben, durchmachen, mitmachen, Kritik mitnehmen, na, wo andere Leute halt über diese und jene Dinge sagen. Und das gehört alles mit dazu, auch zum Leben. Und deswegen, ja, ich glaube, ich durch die Erfahrungen, die ich überall sammeln durfte, bin ich hoffentlich jetzt ein guter Ratgeber ein bisschen gegenüber meinem Sohn, der in Italien sich durchboxt in der zweiten Liga, auch da es nicht leicht gehabt hat. Und jetzt wurde er praktisch letzte Saison zum besten Torhüter der Liga gewählt und will natürlich nach oben, will weiter nach oben. Und ich denke, da hat sich schon ein Erfahrungsschatz bei mir angesammelt, wo ich gerne zurück drauf blicke.
Weil du gerade Tottenham ansprichst, wenn ich deine Familie jetzt frage, warum dich der Diver so berühmt gemacht hat, wissen die sofort, wovon ich rede? Oder kommen da 2, 3 Fragezeichen bei deiner Tochter, bei deiner Frau, bei deinem Sohn?
Ja, also kommen natürlich Fragezeichen. Ja. Das war zu dem Zeitpunkt, wo man halt in England dann gesagt hat, aufgrund des 90er Halbfinales, mit uns, dass wir dann im Elfmeterschießen gewonnen haben, dass ich da ein paar Mal praktisch geschauspielert habe und da kam die Provokation, dann praktisch, jetzt kommt ein Diver zu uns und dann sagt mein Mitspieler dann zu mir vom ersten Spiel, du was weißt, was wir machen. Du schießt das erste Tor und wir alle tauchen ab. Ne? Und dann haben wir das gemacht. Beim ersten Auswärtsspiel bei Sheffield Wednesday und am nächsten Tag haben Tausende von Kindern in den Parks in England, haben nachdem sie ein Tor geschossen haben, haben sie einen Diver gemacht, also sind abgetaucht. Und das sind alles so Randgeschichten, die waren einfach schön. Ne? Also du musst jetzt auch dann praktisch irgendwie über dich selbst lachen. Und ich glaube, da siehst du halt, was der Fußball bewegen kann. Der Fußball mit einzelnen Gag, sage ich jetzt mal, oder mit solchen Dingen kann Mauern überwinden, kann Vorurteile überwinden, kann den Leuten in England zeigen, dass auch wir Deutsche über uns lachen können. Der Fußball verbindet so viel, auch kulturell. Und ich lebe das noch heute, Sebastian. Ich spiele jeden Sonntag in einer über 55er Liga hier in Kalifornien. Mit allen möglichen von Nationalitäten, ob das Mexiko ist, Guatemala, Costa Rica, Iraner. Also wir haben alles querbeet in unserer Liga. Das sind 10 Mannschaften, da kickt man 11 gegen 11 mit Schiedsrichter. Und da geht's drunter und drüber, sozial gesehen. Ne? Und nach dem Spiel, nach dem ganzen Drama von so Spielen, dann lachen wir und dann trinken wir ein Bier, schon morgens um 11. Und es zeigt ja einfach, was der Fußball bewegen kann. Er bringt Leute zueinander, er gibt dir Toleranz gegenüber den anderen. Und da durfte ich so viel erleben. Und ich glaube, mein wichtigster Schritt schlechthin war sicherlich, dass ich nach Italien gegangen bin. Weil ich musste lernen, mit 23, 24, die Italiener, also die anderen praktisch jetzt da, sage ich, südlich von uns, so zu nehmen, wie sie sind. Und sind natürlich ganz anders als wir Deutsche. Und da muss ich kapieren, Mensch, du musst dich öffnen. Na, du kannst nicht erwarten, dass die anderen so sind, wie du sie gerne hättest, sondern du musst sie so nehmen, wie sie sind, mit all ihren Haken und Ösen. Und das war die wichtigste Lektion für mich in Italien. Und mit dem bin ich dann auch danach ganz anders nach Frankreich gegangen, nach England gegangen. Und dann bin ich halt in Amerika jetzt hängen geblieben, da vor knapp 30 Jahren. Aber der Fußball lehrt dir diese Situationen. Deswegen glaube ich nach wie vor, die soziale Verantwortung, die der Fußball trägt in unserer Gesellschaft, ist unglaublich hoch und bewundernswert.
Weiß jeder, wer du bist bei dem bunten Haufen, der da gegeneinander spielt?
Mittlerweile ja, aber das ist total entspannt. Also der hat mal halt früher war der Weltmeister und hat ein bisschen was getan in seiner Karriere. Aber wir sind alle so herzlich zueinander. Ne? Wir schauen darauf, dass keiner verletzt wird, dass jetzt keinem irgendwas passiert, weil wir natürlich tollpatschig zur Sache gehen in dem Alter. Und manchmal, der will keiner einen Foul machen, aber der macht es dann halt aus Unbehagen heraus. Aber dennoch sind wir mit Fleiß, sind wir bei der Sache und jeder will das Spiel gewinnen. Und danach, da haben wir immer was zu lachen untereinander. Und das ist schön.
Ja, sehr gut. Weil du eben gesagt hast, man muss mit Kritik auch umgehen können, Jürgen. Also es gibt immer gute Zeiten und schlechte Zeiten, wenn man das macht, was du machst. Also als Spieler, als Trainer, welche Geschichte rückblickend hat dir am meisten wehgetan als Fußballer oder als Trainer?
Also wehgetan, ja, also natürlich deine erste Entlassung beim FC Bayern, die hat dir schon wehgetan. Du warst 3 Punkte hinterm Tabellenführer Wolfsburg mit Felix Magath, der seinen Marathonlauf da durchgezogen hat. Und wurdest dann 4 Spieltage vor Schluss entlassen, wo du eigentlich hättest noch deutscher Meister werden können. Das hat schon wehgetan, aber im Nachhinein musst du es halt verstehen. Das ist einfach so. Das sind die Chefs, die die Entscheidungen machen und die haben ihre Gründe dafür. Ne? Wehgetan hat sicherlich auch, sag jetzt mal, die Entlassung bei Südkorea, die in Deutschland komplett falsch rüberkam, ne? Weil sie dachten, ich wurde entlassen, weil wir im Halbfinale gegen Jordanien verloren haben bei der Asienmeisterschaft in Katar. Aber der Entlassungsgrund war, dass am Vorabend 2 Spieler, der Jungmin Son, also er früher beim HSV in Leverkusen gespielt hat, jetzt in Los Angeles interessanterweise spielt, und Kang In Lee, das junge Phänomen des asiatischen Fußballs, der bei Paris Saint-Germain, die haben am Vorabend des Halbfinalspiels aufeinander eingeschlagen und haben sich geschlägert, weil sie Streit hatten. Ja? Dieser Streit hat die Mannschaft komplett gesplittet zwischen alt und jung, komplett. Und am nächsten Tag, gerade wenige Stunden später, musste das Halbfinalspiel machen. wo du keine Mannschaft mehr hattest. Die waren zerrissen und deswegen haben wir das Spiel verloren, 2-0, was trotzdem der größte Erfolg war für Südkorea in den letzten 30 Jahren. Und dann hieß es, ja, wir Trainer hätten nicht aus holistischer Perspektive heraus gesehen, dass es zwischen den Zweien, dass da die Anspannung zu groß ist, dass es irgendwann mal eskalieren könnte. Ne? Natürlich sprechen wir kein Koreanisch, obwohl ich Koreanisch studiert habe für ein Jahr und auch mittlerweile langsam anfing, die ersten Sätze richtig rüberzubringen. Und dann hat halt der Verband die Reißleine gezogen, weil sonst hätte halt jemand anders dafür verantwortlich sein müssen. Was in ihrer Gesellschaft in Südkorea ganz normal ist. Ne? Mhm. Das hat mir deswegen so, Sebastian, wehgetan, weil wir wären Asienmeister geworden, wäre das nicht passiert. Hätten die sich nicht geschlägert, hätte Son nicht auf den Kangilin eingeschlagen, dann wären wir 100%ig Asienmeister geworden und es wäre natürlich eine schöne Trophäe gewesen, die hätte ich gerne mitgenommen, wie jeder, also von den Spielern vor allem die ganze Mannschaft, gell. Und so gibt's halt diese Chapters in deiner Karriere, wo du denkst, wenn das ein bisschen anders gelaufen wäre, dann hättest du da ein bisschen mehr Glück gehabt. Aber das gehört auch, wie ich gesagt habe, das gehört mit dazu. Also du musst diese Negativ-Chapters auch haben in deiner Zeit, weil du musst auch lernen, mit sowas umzugehen. Und also da kannst du nur draus lernen. Da habe ich viel draus gelernt.
Mhm. Du bist jetzt der vierte Bundestrainer in unserem Podcast, den wir interviewen dürfen. Also nach Jogi Löw und Rudi Völler und Julian Nagelsmann ist jetzt Jürgen Klinsmann da. Und alle mit einer Wahnsinnsexpertise und aber, wie ich finde, auch alle sehr unterschiedlich, so als Persönlichkeit. Was braucht ein Team, um eine gute Weltmeisterschaft zu spielen?
Ja, ich weiß jetzt nicht, was die anderen drei erzählt haben. Sebastian, aber... Also ich glaube jetzt mal, dass es einfach einen sehr, sehr positiven Ansatz braucht, also generell. Und den haben die ja auch alle, weil deine Mannschaft braucht einfach, die braucht Spaß, die braucht Leidenschaft, die braucht, sie muss leidensfähig sein, sie muss präpariert sein, 5,5 Wochen jetzt in ein Mega-Turnier zu gehen, das in dieser Form noch nie stattgefunden hat. Ich meine, das sind 5,5 Wochen, die da auf die Mannschaft zukommen, reine Turnierzeit, ne? Also noch ausgelassen jetzt noch die Vorbereitung. Und da brauchst du einfach Ausdauer, du brauchst ständiges Gefühl für das Sozialwesen auch der Mannschaft, der Hierarchie der Mannschaft. Du musst wirklich nahe dran sein am Puls, was sie alle sind. Und deswegen, ja, du brauchst eine enorme Ausdauer, eine positive Ausdauer, sage ich jetzt mal.
Jetzt ist Julian Nagelsmann ja ein junger Trainer, sehr dynamischer, sehr ambitionierter, sehr erfolgsorientierter Trainer. Wie empfindest du das, was er macht?
Er macht es gut. Ich höre mir gern oder schaue mir gern an, auch im Fernsehen, wie er die Dinge rüberbringt. Ich denke, er hat auch mit dem Vorteil, dass er dieser jungen Generation noch altersmäßig sehr viel näher ist, als jetzt meine Generation. Und dadurch hoffe ich mir natürlich auch, dass er es echt gut mit ihnen kann, weil er weiß ein bisschen mehr, wie sie ticken, welchen Umgang sie brauchen, welches Umfeld sie brauchen, um letztendlich dann Top-Leistungen zu bringen. Da ist ja auch jeder Athlet ist da anders. Und das muss er zusammenführen und er muss da praktisch einen Haufen dann zusammenbringen, die wirklich ins Extrem gehen kann, weil es wird eine ganz, ganz zähe Kiste. Das weiß er auch und darauf muss er die Spieler einstellen, wird er die einstellen und dann, wir werden dann alle Daumen drücken, ob wir jetzt im Stadion sind oder vorm Fernseher.
Mhm. Musst du manchmal schmunzeln, weil du ja mit deinem Team im besten Sinne progressiv warst. Ich erinnere mich noch an den Satz von Uli Hoeneß, wir brauchen weniger Computer und mehr Punkte. Jetzt ist alles selbstverständlich, was du damals so mit auf den Weg gebracht hast. Also die Analyse, das Kleinteilige, mal einen ganz anderen Ansatz zu wählen, in andere Sportarten zu schauen und. Also es gehört alles, es ist selbstverständlich. Und du warst so ein bisschen der Türöffner. Stolz ist immer so eine schwierige Vokabel, aber freust du dich, dass es jetzt so etabliert ist, was du damals schon alles im Kopf hattest?
Ja, ich schaue mir das natürlich an, die Entwicklung und jeder, also jedes Arbeitsumfeld, sage ich jetzt mal, egal in welcher Branche, entwickelt sich ja ständig weiter und damals war schon abzusehen, dass der Fußball in eine Richtung gehen wird, wie andere große Sportarten, die vor allem natürlich hier in Amerika, American Football, Baseball, Basketball, schon sehr, ich sage mal, datengetrieben waren, sehr, sehr, also auch hinterlegt mit allen möglichen technologischen Vorteilen, dass der Fußball diesen Weg auch mitgehen wird. Das war mir klar. Jetzt geht es natürlich in ein ganz anderes Extrem noch viel mehr mit all diesen Statistiken, die dann ausgewertet werden, permanent. Also manchmal überfordert es einen auch, denke ich mal, als Trainer. Aber es ist super spannend und ich glaube, da darf der Sport und da macht auch Sport überhaupt gar keine Ausnahme. Und ja, wenn jetzt mal hier und da jemand kommt und sagt, ja, du hast es damals schon gemacht, weiß ich, dann ja, schmunzelst du vielleicht ein bisschen drüber. Aber das war mir einfach, für mich war das ganz normal, dass der Weg in die Richtung gehen wird und hoffentlich profitiert jetzt mein Sohn davon, von dieser Entwicklung als Athlet, als Profi, praktisch Profisportler. Und deswegen kann heute noch ein Ronaldo spielen mit 41 eine WM und ein Messi mit knapp 40 und Athleten können viel mehr aus sich machen, weil jetzt natürlich auch das Wissen über andere Themen viel, viel größer ist und deswegen finde ich es ja auch so spannend.
Mhm. Es gibt ein Zitat von Julian Nagelsmann, ganze Scheiße übernehme ich und ihr habt den Spaß. Das finde ich so treffend irgendwie, ne? Also weil einer ist dann immer so, der muss halt hinhalten, egal ob es gut läuft oder schlecht läuft und die anderen klatschen in die Hände und sagen entweder das war toll oder nicht toll. Ne? Ist das ein guter Satz von Julian?
Ja, ich finde ihn ganz lässig, den Satz, ja. Aber also ich möchte sagen, es gibt nichts Schöneres als Spieler zu sein. Sebastian, es ist Spieler zu sein, du hast die Möglichkeit auf dem Platz selbst den Unterschied zu machen. Du hast die Chance, irgendwie jetzt direkt einen Einfluss zu haben. Und als Trainer wird dir halt relativ schnell klar, dass du hast vielleicht einen Einfluss mit ein paar Auswechslungen, ein paar Reinschreien oder eine Halbzeitansprache oder sonst was. Aber letztendlich ist es das Spiel der Spieler. Also es ist, Fußball wird von den Spielern gelebt, wird gefühlt und die machen die Entscheidungen. Und ob jetzt einer schießt, erpasst oder dribbelt, das muss er entscheiden. Und das ist ja auch das Faszinierende. Und dann können wir darüber philosophieren, wer der bessere Spieler ist, wer die bessere Mannschaft ist und all das drum und dran. Und die Position des Trainers ist halt sekundär dann. Ja, es ist ein Sport, das ausführende Glied ist letztendlich der Spieler. Und das ist das Herrliche nach wie vor.
Weil du sagst, 5,5 Wochen jetzt reines Turnier, davor natürlich noch trifft man sich zum Testspiel und so weiter und so weiter. Also die sind ja sehr lange zusammen. Es ist jetzt irgendwie eine Frage, die auf der Hand liegt, aber sie ist trotzdem total spannend. Wie schafft man es, so ein großes Team, es sind ja dann 7 Wochen, 7,5 Wochen, immer bei Laune zu halten, dass diese Grundstimmung da ist, die du eben angesprochen hast?
Ja, natürlich, der Trainerstab versucht, diese positive Vorgehensweise immer vorzuleben, das ist ganz normal. Aber ich glaube, schaffen tut es nur der Einzelne selbst, also der Spieler selbst und die Gruppe. Na, die Gruppe muss füreinander da sein, die muss intakt sein. Und wenn sie mal ein Problem haben, müssen sie es ansprechen, müssen sie es aussprechen oder ein paar Bier drüber trinken, egal wie. Also die Kameradschaft ist der Schlüssel, absoluter Schlüssel zum Erfolg in jeder Mannschaftssportart. Egal, ob du jetzt Basketball, Baseball oder Volleyball spielst, das ist einfach so. Und da hoffe ich natürlich, dass sie über diesen langen Zeitraum, also in diesem Extrem das erste Mal mit 5,5 Wochen reine Turnierzeit, dass sie es schaffen, miteinander auszukommen und was weiß ich, auch mal, also wirklich die Dinge auch ansprechen, sobald sie mal nicht funktionieren und nicht klappen. Und da wird nicht alles Gold sein, was glänzt. Da wird es auch Spannungen geben. Da wird es auch mal Theater geben, ob das im Training ist, ob das außerhalb ist oder so. Aber sie müssen es irgendwie bereinigen. Sie müssen sich da durchboxen und das wünsche ich mir einfach. Also das ist die Gemeinschaft, die wirklich der Schlüssel ist zu dem Ganzen.
Ja, das ist ja wirklich recht schwer. Wenn ich mich an den März 2006 zurückerinnere, da gab es eine 1-4-Niederlage im Testspiel. Und es gibt ein Zitat von Theo Zwanziger, damals der Chef. Ganz Deutschland, ich schließe mich da ein, sah schwarz für die WM. Also diese Grundstimmung, diese positive, optimistische, die war ja gar nicht da. Also wie habt ihr es trotzdem geschafft, dieses Sommermärchen für alle so erlebbar zu machen? Also von März bis zum Start der WM war ja wirklich ein kurzer Zeitpunkt.
Also muss ich widersprechen, Theo Zwanziger war der zweite Präsident des DFB. Der erste Präsident war Gerhard Mayer-Vorfelder. Und das war derjenige, der das Sagen hatte. Und er, gemeinsam auch mit unserer Bundeskanzlerin damals, Frau Angela Merkel, haben gesagt, zieh das Ding jetzt durch. Na, natürlich haben wir eine kleine Lektion bekommen von den Italienern, drei Monate vor der WM. Und alles wurde angezweifelt, was wir am Arbeiten hatten. Und das gehört ja auch mit dazu, ne? Aber die haben Klartext geredet dann, Gernmar Vorfeld und auch die Kanzlerin, dass wir jetzt in das Turnier gehen und total mit positiver Denkweise das angehen. Ja. Und dann hat es die Mannschaft, und jetzt gehen wir zurück auf die Spieler wieder, die Mannschaft hat das umgesetzt, was sie sich erwünscht haben. Ne. Sie waren absolut leidensfähig und sie waren voller Energie und Euphorie und natürlich auch voller sportlicher, fußballerischer Klasse. Ja, und dann mit dem Auftaktsieg gegen Costa Rica mit 4 Toren praktisch dann im Auftaktspiel der WM, ja, sind wir auf einer Welle geritten, quer durch das Turnier. Aber ja, diese schwierigen Momente, die gehören auch mit dazu. Also du musst ja auch dann ein bisschen wissen, wo du dran bist, wenn es mal brennt. Wenn der Baum brennt, dann weißt du, wer zu dir steht und wer nicht zu dir steht. Und da haben wir schon viele auch erkennen können, diesen März 2006, dass es einige gab, die nicht zu uns stehen. Aber die haben wir dann zur Seite geschoben und sind dann rein ins Turnier und haben es erfolgreich gemacht.
Wusstest du oder wie viel früher wusstest du, wann du aufhörst? Also wie war dein Plan so intern für dich? Hast du das mit dir schon weit vorher besprochen, mit deinem Inneren, mit deiner Familie, ohne es nach außen zu tragen?
Nein, aber überhaupt nicht. Nein, also wir haben das Turnier wirklich emotional mitgelebt mit allen anderen. Und erst nach dem dritten Platzspiel dann in Stuttgart, wo diese unglaubliche Euphorie da war, es war ja wir waren ja fassungslos im Prinzip, wie wir da aufgenommen wurden und welches fantastisches Gefühl das ganze Land hatte, in sich hatte. Ich glaube, da ging erst das Gespräch los, auch mit meiner Frau, und zu sagen, was machen wir denn jetzt? Wie machen wir das denn jetzt? Dann haben wir uns zurückgezogen in den Schwarzwald für ein paar Tage und da ist dann die Entscheidung gereift, zu sagen, vielleicht ist es für uns auch als Familie, sehr junge Familie, die wir damals hatten, vielleicht ist es besser, uns wieder zurückzuziehen, weil das war alles schon ein bisschen viel für uns auch. Also das ist wirklich erst nach der WM entstanden, direkt nach der WM.
Jogi Löw hat bei uns im Podcast gesagt, so rückblickend, der hat zu spät losgelassen. Siehst du das auch so?
Ja, danach weiß es immer besser. Also das ist schwierig zu sagen, weil eine Weltmeisterschaft, auch all dem, was passiert im Vorfeld und dann am Anfang des Turniers, das sind natürlich, da passieren dann gewisse Dinge. Wenn du die vorher gewusst hättest, dann hättest du wahrscheinlich schon ja früher gesagt, ich glaube, es ist Zeit für einen anderen oder so. Aber du weißt es ja nicht. Du kannst nicht in die Zukunft blicken. Und ich war eigentlich froh, dass er uns 2018 nach Russland geführt hat. Ein Jahr zuvor gewinnst du den Confederations Cup in Russland. Also alle Dinge standen ja wirklich sehr im positiven Licht. Es hat keiner gedacht, dass du da in der Gruppe rausfliegen kannst. Das war unvorstellbar für uns und so. Und dennoch, ich glaube auch, dass in der Nationalmannschaft, ich habe das mehrere Mal gesagt, so über die Jahre hinweg, ist immer wieder so ein Spiegelbild der Gesellschaft, was gerade bei uns passiert. Ich glaube, also 2006, da hat sich einfach das ganze Land unfassbar auf diese WM gefreut. Wir wollten der ganzen Welt zeigen, dass wir ein neues Deutschland sind nach der Wiedervereinigung. Das war das erste große Turnier, das wir veranstalten dürfen nach der Wiedervereinigung. Und da war so viel Euphorie schon da, so viel positive Energie auch, also im Land selbst da, bei jedem, dass das hat nur gut gehen können. Na, und dann auch, also Brasilien kam auch zu einem Zeitpunkt, wo wir irgendwie das Gefühl hatten, wir haben eine mega, mega gute Mannschaft. Also die sind einfach reif dafür, auch in Südamerika für Großes zu sorgen und so. Dann Russland war schon mit sehr, sehr viel Kritik vorher belastet, war mit sehr viel negativem Gefühl belastet. Also die WM allein ist, das Ganze ging noch einen Schritt höher dann in Katar, wo wir über Katar in Deutschland nur Negatives gelesen haben, nur Negatives gesagt wurde. Man hat die Mannschaft aufgefordert, auf dem Foto was zu machen, was sie nie hätte machen dürfen vom ersten Spiel gegen Japan. Also da war schon so viel Negativität hereingetragen in die WM von deutscher Sicht aus, dass es nicht hätte gut gehen können. Also ich sage immer, du kreierst irgendwie ein schlechtes Karma und du bekommst schlechtes Karma. Und so war es mit Russland und Katar. Und jetzt hoffe ich einfach, dass wir ein gutes Karma kreieren für die WM in den USA, Mexiko und Kanada. Dass wir positiv da reingehen, egal was auf der Welt momentan passiert. Und dass wir das so anpacken mit voller Vorfreude, mit voller Lust und positiven Gedanken, dass dieser Mannschaft geholfen wird, da praktisch auch Erfolg zu haben. Ich glaube, da hat es immer das eine mit dem anderen wirklich sehr, sehr viel zu tun. Und deswegen bin ich wirklich positiv.
Ja, es ist interessant, dass du das sagst. Nochmal dieses diesen Satz, das ist, auch ein Spiegelbild der Gesellschaft, wie so eine Mannschaft da reingeht, ne? Weil ja alles gerade so kompliziert ist. Könnt ihr mal dann den Rückschluss ziehen? Also Optimismus ist gar nicht so einfach zu kreieren.
Nein, er ist nicht einfach zu kreieren, aber ich glaube, dass viele auch mitgehen mit dir. Also auch, dass auch viele sich das innerlich auch wünschen. Natürlich geht es gerade rundum drüber auf der Welt. Ne? Aber jetzt bezogen auf die Mannschaft muss sich auf das fokussieren, was sie machen kann. Julian muss sich auf das und wird sich auf das fokussieren, was er machen kann. Ja, und das ist die Vorbereitung, eine Top-Vorbereitung und dann einen guten Start in die WM und dann sei bereit auf einen Marathon mit 5,5 Wochen, dass du am Endspiel dann ganz zum Schluss noch mit dabei bist. Und das ist eine Kunst und das ist eine Kunst, was andere Athleten in anderen Sportarten auch machen müssen, wenn sie eine Olympiade alle 4 Jahre angehen, wo sie nur dann ihre Chance haben, sich zu zeigen, eine Olympiamedaille zu gewinnen. Und ansonsten müssen sie wieder 4 Jahre drauf warten, ob sie überhaupt noch die Chance kriegen, dann 4 Jahre später. Und das ist einfach so ein ganz spezieller Zeitpunkt in deiner Karriere, in deinem Leben, auf das du dich wirklich rein positiv fokussieren musst. Nichts anderes, weil das hilft dir ja eh nicht, ne, wenn du negative Gedanken hast. Und deswegen wünsche ich mir einfach, dass wir der Mannschaft so viel positive Gedanken und Unterstützung wie möglich geben, damit sie dieses Abenteuer WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko angehen.
Ich sage jetzt mal 365 Tage im Jahr Vereinstrainer oder Nationaltrainer. Was ist besser?
Ich finde, beides ist spannend, super spannend. Also klar, jetzt meine die Chapters für die Nationalmannschaft waren bei mir erfolgreicher als die der Vereinsmannschaften, aber beides ist ein super Job. Also du lebst ja Fußball durch und durch und dann lebst du, also selbst wenn du als Nationaltrainer jetzt im Moment gerade keine Mannschaft trainierst, also in dem Sinne sind sie bei ihren Vereinsmannschaften, lebst du ja den Fußball trotzdem. Du lebst ihn rund um die Uhr. Und egal, ob du die Spieler jeden Tag auf dem Platz hast oder nicht. Ne? Deswegen, beides ist faszinierend, ist eine andere Form der Arbeit, ist eine andere Vorgehensweise auch. Letztendlich als Chef der Sache musst du viel delegieren, musst du viel weitergeben. Das ist im Verein ein bisschen anders als bei einer Nationalmannschaft, aber es ist faszinierend und du darfst weiterhin Teil des Fußballs sein, was wirklich schön ist.
Mhm. Wenn man an Jürgen Klinsmann denkt, Jürgen, dann denkt man an das Sommermärchen, an dein blondes, wehendes Haar kurz vor dem Tor, an einen Vollsprint, an dein strahlendes Lächeln, an die tollen Treffer, an Buddha-Figuren, an Tonnentritte, an Mitschriften bei der Hertha. Also da wird wirklich so viel drin in deinem Fußballerleben. Und wir klammern jetzt ja dein Familienleben aus, was du ja auch eben schon beschrieben hast, mit deinen Kindern, mit deiner Frau, die dich da schon die ganze Zeit auch begleiten. Wenn wir es jetzt auf den Sport beziehen, rückblickend, würdest du irgendwas anders machen und sagen, hätte ich mir sparen können?
Ja, also ich meine, klar, du lernst natürlich aus Fehlern. Du hast ja Fehler gemacht. Ne? Ich habe Fehler gemacht, wahrscheinlich als Trainer beim FC Bayern, hätte das eine oder andere anders angehen können, dann hätte ich den Job vielleicht länger gehabt. Oder selbst das Abenteuer Hertha BSC, das hat natürlich wehgetan, weil ich halt nach 10 Wochen dann kapiert habe, das wird nichts, ne, mit den Leuten, mit denen ich da arbeite. Also bin ich lieber gegangen. Die Kommunikation, wie ich das da drüber gemacht habe, war komplett falsch. Also Fehler gemacht, absolut. In der Öffentlichkeitsarbeit dann danach und dann habe ich auch richtig auf die Rübe bekommen und so. Wenn du zurückblickst und du siehst, welche Dinge dann auch falsch gemacht hast, wo du Fehler gemacht hast, dann kannst du natürlich sagen, hätte ich es nicht gemacht, wäre es nicht so passiert. Aber auf der anderen Seite ist ja gut so, dass du es gemacht hast. Du musst ja negative Chapters durchmachen. Du musst auf die Schnauze fallen. Du musst dir mal die Nase wehtun und dann, um dann wieder nach vorne zu gehen, um dann draus zu lernen. Und jetzt kann ich aus all diesen Erfahrungen, wo du dann Fehler gemacht hast, kann ich sagen, da hätte ich dann schneller reagieren können, da hätte ich das anders machen können und so. Die lehren dich ja. Also deswegen, in dem Sinne möchte ich es nicht vermissen. Also ich möchte keinen negativen Moment missen. Aber es hat natürlich zu dem Zeitpunkt, aber all diese Dinge dann passiert sind, da hat es schon mal richtig wehgetan. Da musst du dann schon mal ein paar Mal schlucken und da musst du ein paar Monate dann damit umgehen, um dann wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Das gehört aber alles zum Leben dazu. Ich denke, in jedem Beruf ist es so.
Interessiert dich das, was die Leute über dich sagen oder denken?
Ja, ich denke, dass jeder sein kleines Ego hat, wo er lieber denkt, dass die Leute positiv über einen denken als negativ. Aber letztendlich, du steckst da nicht drin. Du kannst jetzt keinen beeinflussen in seiner Denkweise, was er von dir hält oder nicht von dir hält. Und deswegen, also ich glaube, da bist du schon zur Spielerzeit irgendwann dann mal ein bisschen mit dem dicken Fell dann ausgestattet, wo du sagst, egal wer was jetzt sagt über dich, da musst du drüber wegschauen und musst deinen Weg gehen. Mit allem Respekt.
Ich glaube, du hast in deinem WhatsApp-Profil ja so eine Schattenfigur, die zum Fallrückzieher ansetzt. Ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, bist du das da, diese Schattenfigur? Ist das der Fallrückzieher schlechthin?
Ja, der Fallrückzieher schlechthin, der hat mich eigentlich immer begleitet das ganze Leben hinweg.
Ja, also ich glaube, genau. Das war doch der, also als Ari Hahn, der war ja von Astrologie so angetan, als du mit der Nummer 3 aufgelaufen bist, hat er gesagt, wir tauschen jetzt mal die Trikotnummern, die Stürmer kriegen die von den anderen Spielern und umgekehrt. Also ist das, ich finde ja solche Geschichten, also es gehört ja zum Fußball dazu irgendwie, also mal was anderes machen. Die Bayern haben auch früher in hellblauen Hosen auf dem Betzenberg gespielt, weil sie geglaubt haben, dann gewinnen wir endlich. Wie war das mit Ari Hahn und dieser Astrologie?
Ja, das war wirklich lustig. Na, er sagte, vor dem Spiel, also jetzt hast du ein paar Mal nicht getroffen. Ich glaube, wir müssen irgendwas Neues machen. Du spielst jetzt mit der Nummer 3 gegen die Bayern. Trainer, die Nummer 3, das ist der Linksverteidiger. Ja. Nein, wir wechseln jetzt einfach mal das Trikot. Ja. Und dann kommt es zu diesem Fallrückzieher und Franz Beckenbauer sitzt auf der Tribüne im November 87 und 3 Wochen später bekomme ich eine Einladung zur deutschen Nationalmannschaft. Ja, mache die ersten 2 Länderspiele in Brasilien und in Argentinien, das erste 2 Länderspiele praktisch. Und ja, und das alles mit der Nummer 3. Und da danke ich dem Ari Hahn noch heute dafür.
Ja, aber die 18 hatte ich dann ja auch immer begleitet, logischerweise. Lothar Matthäus hat erzählt jetzt auch bei uns, dass es gab ja jetzt die Doku, das Wiedertreffen mit den 15 Weltmeistern waren es, glaube ich. Dann gab es ja vorher auch schon mal ein Revival, ein 90er-Revival, dass du immer jemand bist, der sich da sehr engagiert, der möchte, dass dieser Bund irgendwie bestehen bleibt, dass diese Gemeinschaft sich regelmäßig irgendwie wieder trifft. Was ich ja sensationell finde. Warum ist dir das so wichtig, dass dieses Band so eng bleibt von den 90ern?
Also ich glaube, Lothar und ich denken da absolut identisch, weil diese 90er-Weltmeisterschaft komplett unser Leben verändert hat. Das ist einfach so. Ne? Für jeden Einzelnen, der da dabei war, auch im erweiterten Stab dabei war, diese WM hat uns verändert fürs Leben, weil dann läufst du halt einfach mit diesem mit dieser Erfahrung, mit diesem Weltmeistertitel von da an querbeet durch die Welt. Und egal, ob ich in Südafrika bin oder in Brasilien bin oder in Südkorea bin. Ich werde immer auf die 90er WM angesprochen und viele, die natürlich in Deutschland dann diese Momente erlebt haben, zur Zeit der Wiedervereinigung, sieht praktisch diese 90er WM gemeinsam mit dieser Wiedervereinigung und diesen Emotionen, die wir dann durchlebt haben. Und diese Gruppe, die hatte so einen extremen Zusammenhalt, dass es uns allen, also allen Teilnehmern und auch die im Stab dabei waren, enorm wichtig ist, dass wir uns ständig wiedersehen, dass wir uns treffen und diesen Zusammenhalt weiter auch fühlen. Und ich finde es halt, ich meine, natürlich, je älter du wirst, wirst du vielleicht auch ein bisschen romantisch in der Hinsicht dann. Aber ja, ich denke, es ist einfach wichtig und schön. Und deswegen weiß der Lothar, wenn er immer einen Termin ansetzt mit dieser Gruppe, dann sitze ich im Flieger und komme rüber.
Mhm. Er hat auch gesagt, du warst der Erste, der ihm zum 65. Geburtstag gratuliert hat. Es wird ja immer so viel reininterpretiert in diese Beziehung Klinsmann-Matthäus und bei den Bayern FC Hollywood. Du hast es eben schon angesprochen, das was alles nicht funktioniert hat. Aber am Ende tickt er doch irgendwie gleich. Ihr wollt doch beide das Beste auf dem Feld und für das Ergebnis.
Ja, absolut. Und es war ja auch so diese Extremen, die wir durchlebt haben. Wir haben uns gefetzt, ob das im Training war oder in der Kabine oder mit verschiedenen Ansichten. Und genauso haben wir uns angetrieben. Also wir haben uns immer praktisch auf dem Platz unterstützt. Und ich glaube, die meisten Spiele, die ich in meiner gesamten Karriere gemacht habe, waren mit Lothar Matthäus. Ob das bei Inter war, beim FC Bayern, bei der Nationalmannschaft. Also wir waren so oft an der Seite und haben uns so oft gefetzt und trotzdem immer wieder unterstützt, immer wieder praktisch angetrieben und dann auch die Erfolge dann gemeinsam gefeiert. Deswegen diese Hochachtung füreinander war eigentlich immer da. Es war natürlich ein Fressen, gerade ich denke mal zur Bayern-Zeit, wo wirklich FC Hollywood da mal geherrscht hat. Es war ein Fressen für die Medien, dass da immer wieder Soft da war und ein bisschen Diskussion da war und hat sich sehr gut verkauft zur damaligen Zeit. Aber wir haben uns immer wieder auch getroffen danach und gefachsimpelt und diskutiert. Und heute natürlich im Nachhinein, 30 Jahre später, schmunzeln wir nur noch drüber, über das, was wir alles da veranstaltet haben.
Also es ist alles wieder gut zwischen euch, Ausrufezeichen. Das können wir
lange. Ja, schon sehr lange.
Ja. Das können wir festhalten, ja, in jedem Fall. Früher gab es ja in Anführungsstrichen nur den Boulevard. Das Thema hatten wir gerade schon. Heute gibt es viel, viel mehr. War es früher anders, früher besser? Ist es heute anders, ist es heute besser? Oder ist es gleich erdrückend, wenn man so exponiert dasteht wie du damals oder immer noch?
Nein, es ist ein anderes Extrem heute. Es sind andere Gegebenheiten, gerade mit Social Media. Also was natürlich auch global alles schon und vor allem noch viel, viel schneller alles um die Ecke zieht an Informationen, als es zu unserer Zeit war. Also ich beneide die Jungs von heute absolut nicht und die Mädels, weil das ist schwierig. Also wir hatten es, ich rede jetzt nicht von der schönen alten Zeit, sondern war natürlich für uns einfacher, mal einen drauf zu machen, in der Kneipe ein paar Bier mehr zu trinken, als wir sollten. Und keiner hat ein Foto davon gemacht und keiner hat dich gefilmt. Und wenn es dann mal ein bisschen drunter und drüber ging, auch da war es du warst viel mehr beschützt, weil es einfach dieses Handy nicht gab, die alles gefilmt und aufnehmen konnten. Aber ich glaube auch, dass die junge Generation da schon jetzt reingewachsen ist. Sie können damit umgehen, sie wissen, wie sie damit umgehen sollen. Sie nutzen das auch zum Guten, sage ich jetzt mal, mit ihrer Popularität und haben ganz andere Möglichkeiten. Sie können sofort etwas korrigieren, wenn was Falsches kommt. Dann können sie das kurz rein sagen in die Kamera und posten und dann ist es schon wieder korrigiert. All das konnten wir da damals gar nicht machen. Also ich glaube, da hat es viel Gutes dafür und einiges Schlechtes dafür. Ich wünsche denen nur das Beste. Also das ist jetzt eine ganz andere Zeit. Für uns aus der älteren Generation aus wird es immer schwieriger, mit diesem Tempo klarzukommen, der Technologie und den neuen Sachen. Aber so ist es halt und deswegen rennen wir der ganzen nach wie vor hinterher.
Aber du hast ja einen guten Anblick da in den USA. Wie gehen die mit ihren Stars um? Anders als wir es tun, also bei uns ist es hier eher Hire und Fire, also das ist das Letzte, steht vielleicht manchmal ein bisschen mehr im Vordergrund. Ist es in den USA genau andersrum?
Nein, also auch die amerikanischen Athleten in ihren jeweiligen Sportarten werden kritisiert, da wurde auch alles drauf geschaut, wie sie sich verhalten, weil die Kleinigkeiten auf dem Platz oder egal welche Sportart sie spielen, da ist schon auch viel Theater drumherum. Also mit dem müssen die auch leben, umgehen. Ich glaube, dass halt durch das, dass der Profisport in den USA in erster Linie auch ein bisschen Event, also Show, Entertainment ist, tun sie sich ein bisschen leichter damit, weil ihre Emotionen, die tiefen Emotionen der Amerikaner, ist ihr College-System, ihr Universitätssystem. Da wissen sie alles, da fiebern sie komplett mit. Der Profisport selber hier ist mehr Unterhaltung. Also sie nehmen es der Mannschaft auch nicht krumm, wenn sie zwar ein paar Mal verlieren oder wenn sie mal eine Negativserie haben. Also da wird jetzt nicht derjenige Athlet oder Spieler dann im Supermarkt oder beim Metzger, Bäcker kritisch beäugt oder auch angesprochen. Das ist bei uns, also bei diesen im Fußball bei uns, das ist unsere Identifikation. Der Verein ist die Identifikation. In Amerika ist da ein ganz anderes Denken in der Hinsicht da. Also da glaube ich, da geht es ein bisschen gelassener zu bei den Profisportarten.
Sabrina Wittmann war bei uns im Podcast, die einzige Profitrainerin in Ingolstadt. Die hat gesagt, ich als Führungsperson bin verantwortlich für viele Menschen, aber wenn ich auf andere achten will, dann muss ich auch auf mich selber achten, also Self-Care sozusagen. Wie hast du das gemacht und wie können die Spieler das machen über diese lange Zeit, die sie jetzt zusammen sind?
Ja, da ist ja jeder anders gebacken. Also der eine braucht mehr die Gruppe, braucht mehr Gespräche, braucht mehr Lockerheit. Der andere zieht sie mal gerne lieber zurück. Der eine hat gerne ein Einzelzimmer, der andere hat mehr Spaß im Doppelzimmer, praktisch mit Kumpels zu sein. Und so ist jeder anders. Und ich denke, dass gerade diese Freiräume oder diese Auffassungen, das weiß der Trainerstab, das weiß Julian Nagelsmann, wie wer was machen möchte. Der eine geht mal lieber raus in die Stadt und sitzt in einem Café drin und der andere, was weiß ich, macht dies oder jenes. Also ich glaube, das ist schon eine riesen Herausforderung, weil jeder ja natürlich anders denkt, anders fühlt, aber trotzdem will die Gruppe ja, also das große Ganze will ja das Gleiche. Du willst so weit wie möglich kommen im Turnier, du willst bis zum Ende dabei sein, du willst die Chance wahrnehmen, vielleicht Weltmeister werden zu können, also als etwas Einmaliges dann praktisch zu gestalten und da, wenn sie sich zusammenraufen und in jedem so akzeptieren, wie er ist, mit all seinen Haken und Ösen, dann sehe ich eine Mannschaft wirklich von der Ferne, ich bin ja hier in Amerika, ich sehe sie von der Ferne und dann auch von der Nähe, wenn sie dann kommen, die qualitativ das Zeug hat, wirklich Weltmeister zu werden, sage ich ganz klar und deutlich, die Mannschaft ist gut genug mit den ganz großen, also mit Brasilien, Argentinien, natürlich mit Frankreich, Spanien, England klarzukommen. Also das sind so die üblichen Favoriten. Jetzt hoffen wir noch alle in den nächsten paar Tagen, dass Italien noch dazukommt. Die müssen halt über Umwege rein in das Turnier. Jetzt hoffen wir wirklich, dass sie das schaffen. Ah, da sind mega Mannschaften da, aber da können wir mithalten. Mit denen können wir alle mithalten.
Welcher Spieler hat dich so in letzter Zeit vielleicht am meisten überrascht, auch von der Ferne? Wir diskutieren viel über Lennart Kahl, der jetzt sich bei den Bayern da wirklich gut etabliert hat. Wir diskutieren darüber, ob Jamal Musiala rechtzeitig wieder bei 100% ist, was ja auch sehr schwer ist nach so einer langen Verletzung. Wir sind wieder bei den Diskussionen, die wir schon ganz vorne hatten. Ne? Wer kommt mit? Wer ist der Richtige? Aber vielleicht zwei, drei Spieler, die für dich wirklich jetzt so in den letzten Wochen und Monaten herausragend sind.
Nein, wir sind ja alle Fans, totale Fans und ich bin ein Musiala-Fan und ich habe ihn ja schon bei den Turnieren vorher sehen dürfen und an alt und war im Stadion bei der Club-WM, als dieser Unfall passiert ist, ne, mit Donnarumma. Und da fieber ich einfach für den Kerl, dass er jetzt endlich mal ein geniales und super Turnier spielen kann und wird. Ne, das wünsche ich dem von Herzen. Die spannende Diskussion um Lennart Kahl finde ich klasse, weil er hat 26 Plätze zur Verfügung und den Kerl vielleicht mitzunehmen, fände ich super spannend, weil er ein unglaubliches Talent hat. Gell? Aber trotzdem, es ist so diese gesamte Gruppe, die sich zusammenraufen muss, die klar praktisch das Ziel vorgeben muss und sich bewusst sein muss, dass da was ganz Großes machbar ist, wenn sie leidensfähig sind, wenn sie zueinander halten und so mit allen Problemen, die dann auftauchen, während dieser fast 8 Wochen mit der Vorbereitung gemeinsam. Ne? Also ja, wir ehemalige Trainer werden dazu Fans und drücken die Daumen und klar haben wir unsere Lieblinge da in der Mannschaft, wo wir sagen, ja, der muss unbedingt rein. Ich bin natürlich ein Mittelstürmer-Verfechter. Ja, also ich will da keine falsche 9 sehen, sondern ich will einen richtigen Mittelstürmer sehen. Muss man Rudi fragen, was er davon hält, gell? Also deswegen wünsche ich mir halt, dass ein Füllkrug oder ein Undaf auf jeden Fall mit dabei ist in dem Kader, weil ich davon überzeugt bin, dass du brauchst einen Neuner letztendlich.
Gut, Undaf ist jetzt dabei, Füllkrug nicht, aber wie gesagt, es ist ja jetzt gibt es 2 Länderspiele, dann ist es wieder ein bisschen Zeit und dann muss Julian Nagelsmann irgendwann den Hörer in die Hand nehmen und sagen, du bist dabei oder eben auch nicht. Kannst du dich, weil Lennart Kahl hat er ja beim Nachhilfe, im Nachhilfeunterricht erreicht. Also das war natürlich hier auch eine große Story in Deutschland. Kannst du dich an deinen besondersten Moment erinnern, als du jemanden angerufen hast als Bundestrainer und ihn irgendwo überrascht hat oder er gedacht hat, es ist vielleicht ein Fake-Anruf, es ist gar nicht Jürgen Klinsmann?
Ja, ich glaube, David Odonko damals hat nicht mit meinem Anruf gerechnet. Aber da habe ich damals dann Dieter Elz gebeten, zuerst anzurufen, ihm klarzumachen, dass ich ihn praktisch ein paar Minuten später anrufe. Ne? Und damit ihm nicht der Hörer da vom Ohr fällt. Und das sind natürlich, wenn du jemanden anrufen darfst, dass er überraschenderweise dabei ist, das sind dann die schönen Momente. Das sind die schönen Telefonate, die du führen darfst als Bundestrainer. Ne? Weil wir haben ja am Anfang gesprochen, die schlimmen Momente sind die, dass sie jemand sagen muss, er ist nicht mit dabei. Ja. Aber ich glaube, der David wird diesen Anruf nie vergessen.
Na gut, hat ja dann auch funktioniert. Ich erinnere mich an das Spiel in Dortmund, da war ich auch vor Ort, als das ganze Stadion explodiert ist. Also das war ja dann sein großer Moment, ne? Also irre, das hat ja jeder ja. im Kopf, der an die WM 2006 denkt. Florian Wirtz, ein Riesenfaktor natürlich auch für Julian Nagelsmann. Du hast in England gespielt, er hatte Anlaufprobleme da in Liverpool. Hat dich das gewundert, dass er da so schwer reingekommen ist? Im Moment hat er eine gute Phase.
Nein, das hat mich überhaupt nicht gewundert, weil er ist... Also von einem Extrem, Leverkusen, ein super Club, aber alles überschaubar, alles ruhig, relativ, alles im Griff, zu einem absolut mega, einem der größten Clubs der Welt gegangen. Also ist auch so wie zum FC Bayern war das, dieser Wechsel. Das ist alles andere als einfach. Ne? Und ich habe oft auch im Fernsehen hier in den USA gesagt, wir haben sie ein bisschen kritisch ihn beäugt, haben gesagt, gebt ihm Zeit. Der braucht einfach nur Zeit, der muss sich einfach da immer mehr zurechtfinden. Das ist ein ganz neues Abenteuer, das da auf ihn einprasselt. Und der Junge ist gut, und am Schluss setzt sich die Qualität immer durch. Und so ist es jetzt auch gekommen. Er setzt sich durch, er setzt seinen Stempel auch dem Spiel auf, selbst wenn er nicht so viele Tore schießt wie in Leverkusen zuvor. Das wird auch noch kommen im Jahr 2 und Jahr 3. Da sehe ich gar keine Probleme. Aber er ist bei der Stange geblieben. Er hat absolut nicht aufgegeben. Er hat seinen positiven Ansatz immer beibehalten. Und er musste sich auf einen ganz anderen Mitspieler einstellen, eine ganz andere Spielweise einstellen. Und deswegen, also ich bin ein großer Florian Wirtz-Fan. Und ich sage jetzt, im Grunde genommen hat er eine sehr gute Saison gespielt. Er hat nicht die Mega-Saison gespielt, die er zuvor vielleicht in Leverkusen dann schon gespielt hat, aber das kommt alles noch in Liverpool.
Was erwarten denn die Amerikaner von der WM, Jürgen?
Also ich glaube, dass 9 von 10 Amerikanern, die sich mit Fußball beschäftigen, einfach eine tolle WM sehen möchten. Also sie freuen sich riesig, als Ausrichter da zu sein, genauso in Mexiko. Und ich habe viele mexikanische Freunde hier und auch in Kanada. Man freut sich riesig. Ja. Man ist natürlich verärgert, wie überall auf der Welt, über die hohen Ticketpreise. Wir alle hoffen, dass sie irgendwie noch runterkommen, dass die überschaubar sind. Und wir hoffen natürlich alle, dass es ohne Probleme dieses Festival geben wird in den USA. Und die Amerikaner selber sind absolute Sportfans. Sie wissen natürlich jetzt auch zu differenzieren zwischen den einzelnen Sportarten. Sie haben den Fußball schon lange ins Herz geschlossen. Millionen, Millionen von Kindern spielen hier einen Fußball. Und er spielt eine ganz wichtige Rolle auch im Schulsystem, über die Highschool in die Uni zu kommen, mit einem Stipendium vielleicht. Und deswegen, also der Fußball ist schon lange, lange hier angekommen in den USA. Und deswegen, wir freuen uns riesig drauf. Und wir hoffen einfach, dass es ein ganz, ganz, ganz fröhliches und friedliches Fest wird.
Also du würdest allen Deutschen raten, die Lust haben, in die USA zu reisen, kommt euch, guckt euch das da an.
Auf jeden Fall kommen und sich's anschauen, sich ein eigenes Bild zu machen. Es wird ein mega Erlebnis und ich bin auch sicher, dass es also wirklich eine tolle WM wird.
Jetzt sind unsere Fußballer, also besser gesagt die deutschen Nationalspieler, samt Stab ja in Winston-Salem, North Carolina. Das ist nördlich von Charlotte. Das kennt natürlich hier keiner so richtig, oder es ist 900 Kilometer südlich von New York, damit man so eine ganz grobe Orientierung hat.
Es ist alles ein bisschen beschaulich da in der Ecke. Also es ist nicht New York, Chicago oder Los Angeles. Auch die nahen Wege. Sie haben eine tolle Universität, wo sie trainieren. Wake Forest ist einer der führenden Universitäten auch im Fußball in den USA. Sie können überall gleich, egal wohin, fliegen. Sie fliegen natürlich erstmal in den Westen, nach Houston, dann müssen sie nach Toronto, dann müssen sie nach New York. Das ist die WM dieser langen Distanzen. Deswegen glaube ich, wenn jetzt mal der deutsche Fußballfan rüberkommt, ich glaube, der pickt sich eher mal diese großen Städte raus, wo auch denn die Spiele sind natürlich. Und dann macht er sein Urlaubsprogramm drumherum, denke ich mal. Ich glaube jetzt nicht, dass er unbedingt nach Charlotte fahren möchte, um zu sehen, wo die gerade im Trainingslager sind. Ich denke mal, wenn die WM losgegangen ist, dann geht er eh alles sehr, sehr schnell, weil die Distanz zwischen einzelnen Spielen, die geht relativ schnell vorbei und dann geht es einfach nur noch drum, wo spielen sie das nächste Spiel und da möchte ich dann dabei sein.
Es ist ja genauso, wie du es beschrieben hast. Du brauchst Top-Trainingsbedingungen, du brauchst einfach eine Top-Logistik, damit du von A nach B kommst und so. Ich glaube, dass der Ort einfach hundertprozentig richtig gewählt ist. Man denkt natürlich nur als Außenstehender, also USA, New York, LA, San Francisco, so und jetzt, aber das ist die Entscheidung ist natürlich hundertprozentig nachvollziehen aus DFB-Sicht oder Julian Nagelsmanns Sicht. Wann sehen wir dich denn wieder, Jürgen, an der Seite oder vielleicht doch noch bei der WM? Ich weiß es nicht. Gibt es noch eine Überraschung irgendwie, dass du doch noch Team übernimmst? Ich weiß nicht. Oder vielleicht in der Premier League?
Ja, nein, also ich war nahe dran an zwei Nationalmannschaften, die zur WM gehen. Aber dann waren die Voraussetzungen nicht so gegeben, weil ich wollte natürlich auch dann meine Trainer mitnehmen. Die wollten beide Verbände, wollten halt, dass ich als Chef nur als Cheftrainer komme und die und deren ihre Trainerstäbe dann nehme. Also ich hoffe, dass ich was auftut, natürlich nach der WM. Die WM werde ich begleiten für die FIFA in dieser Technical Study Group. Und zwar ist es eine Gruppe von Trainern, die praktisch die ganzen Spiele analysieren wird. Und die hat ihr Zuhause dann zuerst in Miami und dann in New York. Und dann sind wir natürlich vor Ort auch bei den Spielen. Und da hoffe ich natürlich auch, dass ich ein paar Mal in Los Angeles dann bin, bei den Heimspielen der USA. Da haben die zwei Heimspiele in der Gruppenphase. Und ja, und dann lassen wir uns überraschen, was nach der WM passieren wird. Also das ein oder andere Abenteuer, Sebastian, würde ich schon auch gerne auf mich nehmen.
Okay, also Europa ist auch nicht ausgeschlossen.
Nein, ist nie ausgeschlossen, Europa.
Ah, sehr gut. Dann wünschen wir dir erstmal eine gute WM. 104 Spiele ist eine Menge Holz. Müssen wir auch uns erstmal dran gewöhnen. Ja? Mit vielen, vielen Mannschaften. Und vielleicht am Ende noch, ich erinnere mich an 1990, Udo Jürgens, ne? Wir fahren über Brenner, wir brennen schon darauf. Vermisst du eigentlich diese Songs von der deutschen Nationalmannschaft? Hättest du gerne wieder einen?
Oh, ich bin so froh, dass es die Mannschaft nicht mehr macht seit geraumer Zeit. So froh. Ja, das war schon ein bisschen peinlich, sage ich jetzt mal, was wir da abgeliefert haben, musikalisch.
Naja, das passt in die Zeit irgendwie. Dann sag uns doch am Ende noch, wenn du am Wochenende immer Fußball spielst, spielst du Stürmer? Spielst du mit der Nummer 3? Wie viele Tore schießt du? Oder hat es dich inzwischen auch auf die Libero-Position zurückgezogen?
Nein, ich spiele nach wie vor Stürmer und schieße auch noch ab und zu ein paar Tore. Aber die Nummern, die kriegt man immer praktisch vor dem Spiel. Also weil einer tut immer waschen, die Trikots, und dann haben wir die alle möglich. Also da ist keine feste Nummer. Du nimmst einfach das Trikot, das gerade auf dem Rasen liegt, und siehst es an.
Entspannt. Herrlich. Also das heißt, Jürgen Klinsmann nimmt die Trikots auch mit nach Hause, stopft die in die Waschmaschine und dann kommen die mit perlweiß wieder raus.
So ähnlich, ja.
Gut. Also wir haben deinen ganzen Optimismus gespürt, Jürgen, was die WM angeht, was die deutsche Nationalmannschaft angeht, und sind deiner Karriere nochmal durchgegangen. Vielen, vielen Dank, dass du diese kleine Fußballreise nochmal mit uns mitgemacht hast, und freuen uns sehr auf die Fußball-Weltmeisterschaft. Vielen Dank, Jürgen Klinsmann. Das war Spielmacher, Fußball von allen Seiten, produziert von 360 Media. Wir hatten den vierten Bundestrainer im Podcast und haben mit ihm alles besprochen. Seine Karriere, seine Erwartungen bei der Fußball-Weltmeisterschaft und was er Julians Team zutraut, und es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Also unbedingt reinhören, überall, wo es Podcasts gibt oder in langen Ausschnitten eben auch bei Sky. Vielen Dank und tschüss.